Willkommen bei Modern Medicine, dem Podcast für Medizin, Lifestyle, Prävention und viele mehr. Mein Name ist Alessandro Falcone. Ich bin Medizinstudent, Doktorand und Fitnesstrainer. Meine heutige Gästin ist Frau Professor Anja Bosi-Westphal. Sie ist Professorin für Humanernährung an der Uni Kiel und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Ihr Werdegang ist wirklich beeindruckend. Sie ist sowohl promovierte Ökotrophologin als auch Ernährungsmedizinerin und hat insgesamt über 300 Studien veröffentlicht. Ihr Spezialgebiet ist dabei der Einfluss von der Ernährung auf die Entstehung von Übergewicht und daraus folgenden chronischen Erkrankungen. Hochverarbeitete Lebensmittel sind in aller Munde. Was genau das eigentlich ist, welche schädlichen Effekte diskutiert werden und ob wir die jetzt aus unserer Ernährung verbannen sollten oder nicht, erfahrt ihr alles in dieser Episode. Frau Bosi-Westphal ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet und hat hier sogar Ergebnisse aus ihrer neuen Studie mit uns geteilt, die noch nicht publiziert wurden und mich echt überrascht haben. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Professor Anja Bosi-Westphal, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung.
Was sind hochverarbeitete Lebensmittel und wieso wird da gerade so viel drüber gesprochen?
Ja, also tatsächlich beschäftigt mich das forschungsmäßig, das Thema, weil ich mich mit Übergewicht und den Ursachen von Übergewicht und den übergewichtsbedingten Erkrankungen beschäftige. Und da ist natürlich in der Fachliteratur viel zu finden zu dem Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Und tatsächlich reden wir von Lebensmitteln, die industriell hergestellt werden und für die jetzt kritisiert werden kann, dass sie eigentlich relativ viele sehr kostengünstige Zutaten haben. Es fällt VerbraucherInnen auch vielleicht auf, dadurch, dass diese Lebensmittel haben sehr lange Zutatenverzeichnisse und sie sind überaus schmackhaft. Dieser Begriff wird wirklich in der Wissenschaft so verwendet. Also wir sprechen von hyperpalatable, also überaus schmackhaft. Und sie werden auch sehr, sehr stark beworben. Häufig finden sich, man findet wenig Werbung jetzt für gering verarbeitete oder unverarbeitete Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Pasta und so weiter, sondern mehr wirklich für hochverarbeitete Produkte wie Snacks und Salat, Soßen, Dressings, alles Mögliche und Pizza, natürlich Fertigprodukte, Convenience-Produkte. Also eine Menge Zusatzstoffe sind drin und wir sagen auch kosmetische Additive, also auch, wenn jetzt da, ich nehme immer das Beispiel von dem Erdbeerjoghurt, wo natürlich Erdbeeren als sehr teure Zutat gespart werden und dann wenig Erdbeere drin ist und dann dafür aber ein bisschen Farb- und Aromastoff. Also es betrifft natürlich nicht nur den Joghurt, sondern viele Zutaten. Auch Wasabi ist natürlich eine teure Zutat und in einem Dip dann vielleicht irgendwie nur zu 0,1% enthalten oder ganz viele Produkte heutzutage, die eben scheinbar auch teure Zutaten einsparen und dann kosmetische Additive verwenden. Und es gibt eine NOVA-Klassifikation, also die kommt aus Südamerika ursprünglich und die wird in Studien viel verwendet. Die wird auch von WissenschaftlerInnen viel kritisiert, weil sie eben sehr unscharf ist. Und tatsächlich finde ich trotzdem die Diskussion um hochverarbeitete Lebensmittel sehr wichtig, weil irgendwas ist ja dran an dem Thema. Wenn wir sehen eben Zusammenhänge mit Übergewicht und übergewichtsassoziierten Erkrankungen. Aber Sie wollen sicherlich noch mal mit der Frage einsteigen, also will ich nicht gleich platt reden dazu.
Da haben Sie schon sehr, sehr viele gute Infos uns gegeben. Sie haben jetzt auch schon die NOVA-Klassifikation angesprochen, die einem ja so ein bisschen ein Hilfsmittel sein soll, um jetzt genau zu erkennen, was ist jetzt ein hochverarbeitetes Produkt oder nicht. Können Sie vielleicht noch mal genau näher beschreiben, wie diese NOVA-Klassifikation die Lebensmittel einteilt?
Nein, die ist wirklich sehr, sehr unscharf und es geht um Zutaten, die verwendet werden in Lebensmitteln, die wir normalerweise im Hausgebrauch nicht verwenden. Also wenn Sie jetzt auf ein Lebensmittel draufschauen und es steht dann da modifizierte Stärke zum Beispiel oder Aroma, dann kennzeichnet es dieses Lebensmittel als hochverarbeitet. Das ist ganz klar. Man kann als Verbraucher so eine App benutzen wie Open Food Facts und kann den Code von Lebensmitteln scannen und bekommt dann auch die NOVA-Klassifikation NOVA 1. wäre, also kommt das auch mit angezeigt. Nova 1 wäre, wenn das Lebensmittel unverarbeitet ist. Und dann Nova 2 sind auch Zutaten letztlich, die an sich hochverarbeitet sein können, aber nur in geringen Mengen verwendet werden im Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Zucker, was wir als Zutat benutzen, mit dem wir auch natürlich im Hausgebrauch kochen würden, oder aber auch raffiniertes Speiseöl, was für sich genommen natürlich auch durch Verarbeitungsschritte der Industrie hergestellt wird, die man so im Haushalt nicht verwenden könnte, um Öl herzustellen. Also erfüllt auch Kriterien der Hochverarbeitung. Und trotzdem in der Nova-Gruppe 2, wir verwenden das zum Zubereiten und in geringen Mengen, ist nicht das Problem. Und Nova 3 wären dann alles, was wir auch im Hausgebrauch so kochen könnten oder beziehungsweise auch einfache Konserven. Also heute findet man aber Tomatensuppen oder Eintöpfe in der Regel schon immer mit einer ganzen Menge an Verdickungsmitteln und an Aromen. Also letztendlich sind schon viele unserer fertigen Lebensmittel einfach hochverarbeitet, erfüllen also diese Definition. Aber gering verarbeitet wäre zum Beispiel auch ein Handwerksbäckerbrot, also aber eben kein Brot mit einer mit so einer Backmischung hergestellt, wo also auch schon eine ganze Menge an Zutaten drin vorkommen, die selber hochverarbeitet sind. Und und die Gruppe 4 wären die eigentlichen hochverarbeiteten Lebensmittel. Und es gibt noch eine Menge mehr Definitionen, also nicht nur die NOVA-Klassifikation, sondern es gibt noch mehr Ansätze, die sich versuchen, dem Thema zu nähern. Zum Beispiel eine sehr etwas verbesserte Definition wäre SIGA-Klassifikation. Die versuchen da von der Seite der Experten aus dem Bereich Lebensmittel, Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie auch noch ein bisschen besser ranzugehen an das Thema und klassifizieren noch die Zutaten nach ihrer Bedenklichkeit in Anführungsstrichen. Also in welche die also eher unproblematisch erscheinen gesundheitlich und welche die eher nicht so wünschenswert sind, sag ich mal vorsichtig.
Genau, also problematisch ist da vor allem diese Gruppe 4 der NOVA-Klassifikation, wo es immer wieder in Studien gezeigt wurde, weil nur weil etwas verarbeitet ist, ist es ja auch noch nicht gleich hochverarbeitet. Ne? Die Gruppe 3 haben wir ja auch, das sind dann Dinge wie Käse oder so, wenn da nicht zu viel verarbeitet ist drin oder ähnliche Bestandteile, und das ist nicht gleich schlimm, das ist nochmal wichtig zu betonen. Ich habe mal so eine Faustregel gehört, also wenn es in Plastik eingepackt ist und 2-3 Zutaten noch zusätzlich enthält, die man so nicht in der Küche finden würde, dann kann man davon ausgehen, dass es zu den hochverarbeiteten Produkten zählt, so als Faustregel, sage ich mal.
Genau, je länger das Zutatenverzeichnis ist, desto eher gehört es dazu. Aber ich finde, ich würde eben da auch sagen, für ExpertInnen verstehe ich schon, dass man diese NOVA-Klassifikation auch kritisiert, weil wenn jetzt zum Beispiel Tiefkühlgemüse hergestellt ist mit der Soße des Tiefkühlgemüses stecken auch Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker und Verdickungsmittel und so weiter, dann ist dieses Lebensmitteldefinitions gemäß ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Aber ich würde da jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht kein großes Problem sehen. Also das wäre für mich jetzt, deswegen es lohnt sich da schon genauer hinzuschauen. Also man soll nicht alles über den Kamm scheren dabei. Trotzdem macht es Sinn, finde ich, sich mit Lebensmittelzusammensetzung zu beschäftigen. Ich empfehle da auch immer eine Sendung, die ich selber gerne gucke, von Herrn Lege, der immer zeigt, irgendwie woraus die Lebensmittel so bestehen und der dann zeigt, wie viele Pulver man so aufstellen muss, um jetzt das Produkt zu produzieren, dann wird eigentlich jedem klar, dass man so im Haushalt eben nicht kocht und dass da relativ viele sehr günstige Zutaten drin sind.
Wieso ist das denn jetzt überhaupt ein Problem, diese Lebensmittel zu konsumieren?
Ja, also sie sind eng assoziiert mit Übergewicht. Also wir würden vermuten, dass davon mehr konsumiert wird, als uns gut tut. Und Überernährung ist eben das führende Ernährungsproblem in Deutschland. Also wir sind eine übergewichtige Gesellschaft, übergewichtig bis stark übergewichtig. Und mit Übergewicht sind natürlich eine ganze Menge Erkrankungen assoziiert. Man kann auch annehmen, also dazu gibt es auch Studien, die korrigieren dann schon für Übergewicht und finden eine Beziehung zu verschiedensten Erkrankungen, für den Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel, also auch unabhängig vom Faktor Übergewicht. Aber ich würde sagen, Hauptsache zu Übergewicht, das ist also auf jeden Fall sehr, sehr naheliegend, dass wir davon zu viel konsumieren. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Überaus schmackhaft hatte ich schon angesprochen. Also die Lebensmittel enthalten Salz und Zucker und so weiter. Und auch wenn sie jetzt vielleicht keinen Zucker enthalten, sondern Süßstoff enthalten, sind sie natürlich trotzdem dann sehr, sehr attraktiv. Und also die überaus Schmackhaftigkeit ist ein Faktor, warum wir davon sehr viel konsumieren. Dazu kann auch die Lebensmittelmatrix beitragen, dass die Chips so schön knackig sind oder das Magnum-Eis dieses tolle Geräusch macht oder wie auch immer. Letztendlich gibt es natürlich auch Matrix-Effekte von Lebensmitteln, die zu der Unwiderstehlichkeit quasi beitragen. Aber die Schmackhaftigkeit und da Salz und Zucker und der Fettgehalt und auch ein bestimmtes Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten, das ist sicherlich auch ein wesentlicher Faktor. Und die ganzen Aromen, ne? Also man braucht als Hersteller gar nicht so viel Fantasie. Man hat immer das eine Grundprodukt und tut dann nochmal unterschiedliche Aromen hinzu und schon hat man eine neue Produktvariante erfunden. Und diese Vielfalt ist natürlich auch etwas, was sehr attraktiv ist. Also man möchte es ausprobieren, man möchte dann den Keks jetzt plötzlich in der neuen Variante oder die Chips plötzlich auch mal in der neuen Variante, manchmal auch nur für einen gewissen Zeitraum verfügbar. Also ja, also letztendlich das Marketing, was dazu gehört auch noch, was wir ja heute auch im Bereich von, ja, wenn es um Kinder, für Kinder beworbene Lebensmittel geht, dann auch sehr kritisieren, weil das sicherlich ein Hebel ist auch, dass wir versuchen, das Marketing da einzuschränken. Meistens werden eben ungesunde Lebensmittel beworben. Ungesund ist ein Lebensmittel natürlich nicht per se. Das heißt, ich weiß auch, wenn man natürlich wenig davon konsumiert, ist das kein Problem. Aber das Problem ist, ergibt sich dadurch, dass wir einen hohen Verzehr haben dieser Produkte. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Produkte eine hohe Energiedichte haben auch. Das heißt, die Kalorien pro Gramm Lebensmittel sind sehr hoch. Und man kann damit also sehr viel essen auf einmal, bevor man Sättigung empfindet. Man hat also leichter eine große Portionsgröße zu sich genommen, dadurch, dass man die Lebensmittel auch kaum noch kauen muss, quasi. Also das heißt, die haben in der Regel eine relativ softe Matrix. Das trifft auf viele Brot- und Backwaren und zu, die man so im Supermarkt erwerben kann. Naja, also letztendlich natürlich auch viele Fertiggerichte auch. Und das ist sicherlich eines der Probleme, was zu Überernährung beiträgt. Wenn wir auf andere Mechanismen kommen, also da geht es dann um vielleicht auch die Frage, ob ja, Stoffe aus der Verpackung ins Lebensmittel migrieren, die nicht erwünschenswert sind, oder einzelne Zusatzstoffe, von denen wir denken, naja, ne, also ne, die können dem Mikrobiom schaden und so weiter. Das sind auch wichtige mögliche Mechanismen. Da wird nur die Evidenz ein bisschen dünner. Also tatsächlich sind das auch Dinge, die wir untersuchen müssen. Und das ist gar keine Frage. Und auch, aber das wird dann auch sehr komplex, weil Interaktionen zwischen Zusatzstoffen und so weiter auch nicht ausgeschlossen. Also wenn wir jetzt einen ganzen Cocktail an Zusatzstoffen da drin haben. Und das sind Dinge, aber die jetzt in der wissenschaftlichen Evidenz, für die wir einfach wesentlich weniger haben. Aber es gibt natürlich auch da Vermutungen zum Teil hinsichtlich der Störung der Darmbarriere und Förderung von inflammatorischen Erkrankungen zum Beispiel, denen man nachgehen muss in Studien, definitiv.
Also Sie haben jetzt zwei wirklich mal Hauptkategorien angesprochen von den negativen Folgen. Also Nummer eins ist einfach, dass es Übergewicht begünstigt, weil wir zu viel davon essen. Und das Tückische daran ist ja, wir merken nicht, dass wir davon so viel essen, weil halt die Sättigungssignale so umgangen werden, dass wir einfach dazu geneigt sind, dann davon viel mehr zu essen. Und das andere ist das, was Sie gesagt haben, das Unabhängige vom dem übergewichtsfördernden Effekt. Ja? Das heißt, Lebensmittelzusatzstoffe, die durch die Prozesskontamination zum Beispiel zustande kommen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an so Endokrindisruptoren, also Phthalate zum Beispiel oder Weichmacher halt, ne, die das Hormonsystem beeinflussen können oder andere Zusatzstoffe, die direkt hineingegeben werden, wie Sie haben Süßstoffe schon genannt, natürlich auch ein super Hot Topic heutzutage, was das Mikrobiom angeht, wo es ja auch Hinweise gibt, wo die Datenlage aber noch ausbaufähig ist, sage ich mal. Und ja, das heißt, es gibt ganz viele multiple Mechanismen, die dazu führen können, warum wir glauben, dass die halt schädliche Effekte haben können. Und auch ein super spannender Effekt ist halt auch die Makronährstoffverteilung, die Sie angesprochen haben, natürlich oft viel Fett und viel Kohlenhydrate gleichzeitig. Und das ist natürlich lebensmitteltechnologisch auch so ein bisschen gewollt so. Aber wir wissen ja auch, dass es da Hinweise gibt, dass das halt diese besonderen Kombinationen besonders das Gehirn ansprechen, das Belohnungssystem und dass da besonders viel dann von verzehrt werden will oder dass die Leute halt einfach ganz viel davon essen. Und das ist so eine Art Suchtfaktor. Natürlich, das ist auch wieder ein höchst umstrittenes Thema, aber dass es auch Mechanismen gibt, die dem Ganzen ähneln. Und eine Sache, die ich auch bei Ihnen in einem gelesen hatte, war, dass auch durch die Matrix-Effekte, ganz kurz einmal vielleicht zur Definition für die Zuhörer, also Lebensmittelmatrix ist quasi da, wo die Nährstoffe eingebettet sind. Ne? Das heißt, es sind nicht nur einzelne Nährstoffe im Lebensmittel vorliegen, sondern die sind in bestimmten Räumen, von bestimmten Wänden umschlossen und so weiter und so fort. Und bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln wird diese Matrix halt nicht wie bei natürlichen Lebensmitteln, wie die natürlich vorkommt, sondern die wird aufgebrochen, einzeln zusammengesetzt und dann haben wir eine ganz andere Matrix, die zum Beispiel ganz, ganz weich ist. Und dazu kann es auch natürlich auch dazu kommen, dass wir einen ganz hohen glykämischen Index haben, teilweise bei diesen hochverarbeiteten Produkten. Dadurch eine ganz schnelle Blutzuckerantwort und da wissen wir auch, dass diese Lebensmittel auch mit negativen Folgen zum Beispiel assoziiert sind. Also eine ganz breite Palette.
Ja, das haben Sie nochmal schön zusammengefasst und ergänzt. Ich würde auch sagen, weil Sie das Belohnungssystem angesprochen haben und diese Suchtgeschichte angesprochen haben, das ist tatsächlich etwas, finde ich, wo die Forschung besonders spannend ist. Also die Idee ist tatsächlich, dass die Lebensmittel möglicherweise durch bestimmte qualitative Eigenschaften, was jetzt die Fette und die Kohlenhydrate angeht, also schlechte Fett- und Kohlenhydratqualität, also Kohlenhydratqualität haben Sie eben schon genannt, also die Blutzuckerwirksamkeit eines Lebensmittels, also je schneller der Blutzucker ansteigt, desto möglicherweise schlechter wirkt sich das aus auf den auch auf die Appetitregulation, auch nicht nur auf den Stoffwechsel. Und da wird im Gehirn die Insulinresistenz und die Leptinresistenz zum Beispiel diskutiert. Also letztlich sind das zwei Mechanismen zusammen mit der Inflammation im Gehirn in Appetit regulierenden Arealen des Gehirns im Hypothalamus, die natürlich auch interessante Mechanismen sind, wodurch erklärt sein könnte, sage ich jetzt mal, also das ist alles Spekulation, aber da gibt es schon interessante Hinweise drauf in der Literatur, wodurch erklärt sein könnte, dass wir tatsächlich, dass die Appetitregulation wirklich verstellt wird. Und ein ganz anderer Faktor, den man aber auch mit erwähnen muss, finde ich, für den Bereich hochverarbeitete Lebensmittel ist, dass diese Lebensmittel letztlich immer verfügbar sind. Also man muss nicht, man muss jetzt keinen großen Aufwand betreiben, um sie zuzubereiten. Und sie umgeben uns überall und zu jeder Gelegenheit. Also man kann sie sehr gut zwischendurch snacken und man kann sie sehr schnell zubereiten. Und das führt eben auch zu Veränderungen in unserem Ernährungsverhalten. Also ich meine, was da jetzt Henne und was Ei ist, darüber bin ich gar nicht Expertin, um das jetzt zu kommentieren. Letztendlich haben wir diesen Lifestyle und wir sind alle berufstätig und wir arbeiten auch manchmal ein bisschen späte Abendstunden oder verzehren einfach während wir am Computer sitzen oder während wir vor dem Fernseher sitzen. Aber das begünstigen diese Lebensmittel natürlich auch. Also letztendlich dieses entstrukturierte Essen und auch, dass man nicht mehr gemeinsam Mahlzeiten einnimmt, einnimmt irgendwie und dieses dreimal am Tag essen, was man eigentlich sonst hat, sondern nein, bis in die späten Abendstunden und immer wieder auch Snacking. Also das heißt letztlich Essen zu Zeiten, wo unser Körper vielleicht irgendwo eigentlich für die Nahrungsaufnahme physiologischerweise, was unseren zirkadianen Rhythmus angeht, wo das eigentlich nicht so geeignet ist, so viel zu essen, ja, und einfach diese Häufigkeit auch der Mahlzeiten, die letztlich auch zur Überernährung beiträgt. Und auch da sind eben die Produkte, die schon fertig sind und die also ja schnell verfügbar sind, natürlich sehr verführerisch.
Deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, warum führen die jetzt dazu, dass man so viel davon isst, weil dann können wir auch einschreiten und gucken, was man vielleicht verändern kann, damit das nicht mehr der Fall ist. Ja, zum Beispiel, wenn wir wissen, okay, hohe Kohlenhydrate mit hohem Fettgehalt gleichzeitig ist ein großes Problem, dann könnten wir ja vielleicht auch in die Industrie gehen und sagen, okay, wir machen jetzt einen höheren Proteingehalt da rein. Weil zum Beispiel bei Protein wissen wir ja auch, dass es auf die Sättigung einen großen Effekt haben könnte und ich hatte mit Ihnen schon drüber gesprochen, das sind ja auch Ideen, die Sie auch haben und da auch weiter forschen wollen. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, das ist eine ganz interessante Hypothese. Natürlich, wir wissen schon lange auch aus dem Bereich der Adipositas-Therapie, also von schwerem Therapie von PatientInnen mit schwerem Übergewicht, dass ein hoher Proteingehalt eine mögliche Strategie ist, um weniger Energie aufzunehmen, was die Sättigung angeht. Tatsächlich ist es auch so, dass der Energieverbrauch auch nach dem Essen, die sogenannte postprandiale Thermogenese, durch Protein ansteigt. Also Protein hat viele positive Effekte. Aber man muss auch sagen, wir haben keinen Proteinmangel. Also nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hätten wir 0,8 Gramm Proteinbedarf pro Kilogramm Körpergewicht. Und letztlich verzehren wir eigentlich in der Regel mehr. Es gibt natürlich vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel ältere Menschen, die häufig sich dann möglicherweise nicht ausgewogen mehr ernähren oder auch zu wenig essen einfach und nicht mehr häufig genug essen. Das gibt es natürlich, aber der Großteil der Bevölkerung hat eine gute Proteinzufuhr, sage ich mal, also hat eine ausreichende Proteinaufnahme. Dass jetzt Lebensmittel mit Protein angereichert werden, die dann auch noch extra beworben werden, ist natürlich ein Thema, was auch schon sehr viel durch die Medien gegangen ist. Man kann sagen, das haben wir auch festgestellt, die Produkte sind manchmal sehr, sehr teuer. Also das heißt, der Preis ist eigentlich enorm dafür. Ich bezweifle auch, ob sie so nachhaltig sind, weil wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr Protein. Also da ist schon... Dann auch die Frage, ist das irgendwo wirklich sinnvoll? Und natürlich kann auch Protein Nebenwirkungen machen. Wir wissen es natürlich, dass Protein tatsächlich auch dazu führt, dass unsere Niere mehr filtrieren muss. Also letztendlich könnte es theoretisch auch sein, wenn wir über längere Zeiträume hohe Proteinaufnahme haben, zusammen mit einer eben eher ungünstigen Ernährung, mit viel Salz und viel gesättigten Fetten und viel Zucker, dass dieses viel Protein jetzt also auch nochmal eine zusätzliche Belastung für unsere Niere zum Beispiel darstellt. Protein und Sättigung ist ein wichtiges Thema. Wir haben es untersucht tatsächlich mit unserer letzten Studie hier, haben wir den Probanden hochverarbeitete Lebensmittel ausgepackt vorgesetzt. Sie durften davon so viel essen, wie sie wollten. Und diese Lebensmittel enthielten entweder die Pizza in ganz normale Version oder in High-Protein-Variante. Und dann das Toastbrot in normaler Version oder aber in der High-Protein-Variante. Und die High-Protein-Variante bedeutete tatsächlich, also wenn sich die ProbandInnen dann nun fast ausschließlich von solchen Produkten ernährt haben bei uns, dass sie über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein aufgenommen haben, was sehr, sehr viel ist. In der Regel verzehrt man natürlich vielleicht mal so ein High-Protein-Pudding und eine High-Protein-Pizza, aber man verzehrt in der Regel nicht alle Snacks in High-Protein-Variante. Aber genau das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Und die Probanden waren in einem Raumkalorimeter. Das heißt, wir konnten ganz genau bestimmen, wie viel Energie die Probanden verbrauchen. Und wir wussten natürlich auch genau, wie viel Energie wir den Probanden geben, also wie viel sie verzehrt haben. Alles, was sie nicht verzehrt haben, haben sie übrig gelassen, haben extra den Teller ordentlich vollgepackt und haben gesagt, esst so viel, wie ihr mögt. Es ist eindeutig zu viel, das sieht man ja. Also so viel, wie ihr satt seid. Und dann, man sah jetzt nicht aus, automatisch, welches jetzt die High-Protein-Variante ist. Also geschmacklich waren sie natürlich leicht unterschiedlich, aber die ProbandInnen haben auch angegeben, dass sie beide Lebensmittelgruppen gleich gerne verzehrt haben. Also sie hatten, das ist eben das Besondere, auch dieser High-Protein-hochverarbeiteten Produkte, die sind auch besonders lecker. Also die sind nicht weniger lecker als andere Produkte. Wir haben gematcht quasi für den Fettgehalt. Also das heißt, Fett war gar nicht unterschiedlich zwischen den Gruppen. Und dann konnten wir schon feststellen, dass die Probanden ungefähr 200 Kalorien pro Tag weniger gegessen haben, wenn sie hochverarbeitete Lebensmittel mit High-Protein-Variante verzehrt haben. Und sie hatten sogar einen höheren, was auch plausibel ist, einen höheren Energieverbrauch. Das konnten wir ja ganz genau auch messen über den Tag. Also summa summarum war tatsächlich die Energiebilanz deutlich besser. Weniger gegessen, mehr Energie verbraucht, ohne dass sie sich mehr bewegt hätten. Bewegung war festgeschrieben. Die waren also nicht inaktiv, die haben da nicht nur am Schreibtisch gesessen, sondern sie mussten auch eine Stunde jeweils auf dem Fahrradergometer treten. Also es war schon eine normale körperliche Aktivität, sage ich mal, Physical Activity Level für die ExpertInnen von 1,4, also schon ganz okay. Aber interessant war eben, dass die jetzt weniger gegessen haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das zeigt es doch. Das ist doch super für die High-Protein-Produkte. Aber ich möchte noch mal betonen, es war eben eine exorbitant hohe Proteinaufnahme. Ja. Und trotzdem, und das ist ja das Interessante, das konnten wir eben ja in diesem Experiment sehr gut messen. Über 2 Tage waren die Probanden da bei uns stationär quasi in den Stoffwechselräumen. Trotzdem haben sie immer noch zu viel gegessen. Sie hatten immer noch eine 16% positive Kalorienbilanz im Schnitt. Wir sind immer noch dabei, jetzt weil wir dieses Paper gerade zusammenstellen. Das sind also noch unveröffentlichte Daten. Also man muss schon sagen, die Kalorienbilanz war trotzdem positiv. Die war deutlich positiver an den Tagen, wo die Probanden die Normalproteinvariante verzehrt haben. Es hat eben keine Überernährung verhindert in der Situation. Und die Matrix des Lebensmittels und dass sie so überaus schmackhaft sind, dass man sie schnell essen kann, das trifft halt immer noch zu. Ja? Also es ist nicht ganz so schlimm, sage ich mal, wie bei den konventionellen Produkten, die nicht proteinangereichert waren. Aber ja, immerhin. Ne? Das sind jetzt mal so die ersten Ergebnisse, die ich davon mal so erzählen kann.
Ja, super, super interessant. Also man kann quasi sagen, ja, High Protein ist da in dem Fall etwas besser als nicht High Protein bei hochverarbeiteten Lebensmitteln. Aber wenn man sich nur von hochverarbeiteten Lebensmitteln ernährt, führt das trotzdem dazu, dass man einfach zu viel isst. Also es sind wirklich super, super interessante Daten. Und die ganze Proteindebatte, was Sie eben auch gesagt haben, natürlich ist auch höchst kontrovers. Man findet in der Wissenschaft Stimmen in die eine, Stimmen in die andere Richtung. Natürlich, jetzt, Sie haben hier die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Empfehlung der DGE angesprochen. Da gibt es natürlich auch Stuart Phillips, sagt Ihnen bestimmt auch was, einer der Hauptproteinwissenschaftler, der plädiert ja auch immer für eine höhere Proteinzufuhr, weil die 0,8 basieren ja auf den Stickstoffbilanzstudien, die auch schon ein bisschen weiter her sind. Und wenn man neuere Methoden nimmt, vor allem auch bei älteren Personen, sagt er, wäre der Proteinbedarf deutlich, deutlich höher. Also es bleibt auf jeden Fall eine spannende Debatte da, was man sagen kann. Aber Ihre Daten, die Sie jetzt gerade schon mal vorgestellt haben, zeigen ja auch wieder, dass wenn man schon hochverarbeitet ist, dann wäre High Protein hochverarbeitet wahrscheinlich die bessere Variante als Low Protein hochverarbeitet.
Eingeschränkt muss ich dazu sagen, dass ich es nicht besonders nachhaltig finde und sich so zu ernähren. Man muss auch sagen, in den Produkten, wir haben vorher eine Marktrecherche gemacht mit High Protein Produkten, nicht nur sind sie völlig überteuert, sondern sie sind eben auch häufiger mit Süßstoffen angereichert. Auch das ist umwelttechnisch jetzt eine Katastrophe, weil Süßstoffe sehr, sehr umweltpersistent sein können, also dass man sie gar nicht mehr aus der Umwelt rausbekommt. Also da bin ich halt, ich möchte nicht generell empfehlen, High-Protein, hochverarbeitete Lebensmittel zu wählen. Also ich würde denken, dann kann man schon von sich aus eher gucken, nämlich proteinreiche Lebensmittel, es geht auch, also auch so ein Quark hat, ein Magerquark hat viel Protein schon an sich. Ich muss nicht unbedingt immer diese proteinangereicherten Produkte kaufen und wenn, dann ruhig schon mal gucken, wieder auf die Zutatenliste, Also positiv ist natürlich, dass weniger Zucker drin ist, aber mehr Süßstoffe finde ich auch nicht so besonders günstig, muss ich sagen. Ja, und es geht ja nicht nur um die Regulation der Energiebilanz. Die anderen Effekte, wie gesagt, von hochverarbeiteten Produkten treffen möglicherweise auch hier zu. Und daher bin ich da skeptisch quasi.
Genau, Sie sprechen jetzt schon an, was man tun sollte. Also nicht den ganzen Tag nur von hochverarbeiteten Produkten ernähren. Vielleicht können Sie noch einmal zusammenfassen als Take-Home. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen die ganze Zeit. Was sind diese hochverarbeiteten Produkte? Warum könnten die schädlich sein? Was bedeutet das jetzt? Muss ich komplett auf die verzichten oder sollte ich die reduzieren? Was wären da Ihre Empfehlungen?
Genau, also tatsächlich ist es schwer. Wir hatten uns im Vorfeld mal darüber unterhalten, wie viel Daten wir dazu haben, wie viel wir wirklich verzehren davon. Also finde ich, die verlässlichsten Daten dazu zeigen in etwa, und das passt auch natürlich zu dem, wenn man das jetzt so im Vergleich mit anderen Ländern betrachtet, dass wir etwa, also fast schon die Hälfte unserer täglichen Kalorien im Schnitt in Form von hochverarbeiteten Lebensmitteln aufnehmen. Also England ist noch weiter vorne, und ja, in Kanada und USA sind auch vielleicht noch weiter vorne, und Länder wie Italien sind weiter hinten, also in der Liste, und verzehren weniger hochverarbeitete Produkte. Und natürlich ist weniger Verzehr besser, und es gibt keinen harten Cut-off dafür, aber es ist natürlich schon so, ich würde sagen, Lebensmittel sollte man verzehren, die eine geringe Energiedichte haben, die man viel kauen muss noch, und die von den wertgebenden natürlichen Inhaltsstoffen, also pflanzliche Polyphenole, also alles, was die Lebensmittel auch so attraktiv und schmackhaft macht und was sie so kulinarisch macht, also nicht nur von den Farben her, dass so ein lila Spitzkohl auch super attraktiv ist, und natürlich auch eine Süßkartoffel attraktiv ist, gar keine Frage, das wissen wir alle. Und warum will man das Ganze irgendwie, wenn man es hochverarbeitet hat, letztendlich fehlen die gesunden Inhaltsstoffe des Lebensmittels. Es fehlt uns die Matrix, und es sind ja viele Inhaltsstoffe dabei dafür, die jetzt der Industrie helfen, weil sie den Preis reduzieren für das Lebensmittel, aber für die Umwelt und für unsere Gesundheit jetzt nicht förderlich sind. Ich würde also dafür plädieren, weniger zu verzehren von hochverarbeiteten Produkten, weil das Risiko für Überernährung und auch für Überernährung assoziierte Erkrankungen deutlich sinkt, wenn man davon weniger verzehrt. Das zeigen viele Studien.
Genau, also die Basis sollten natürliche, unverarbeitete Produkte sein, immer so viel wie möglich. Und wenn man die dann ergänzt, stellenweise mit auch hochverarbeiteten Produkten, dann sollte das natürlich kein Problem sein. Aber halt 50%, wie es der Ist-Zustand jetzt ist, das ist auch definitiv zu viel und sollte reduziert werden.
Wir haben in unseren Studien mit Erstsemesterstudierenden festgestellt, es gibt Leute, die sich fast ausschließlich davon ernähren. Also ich meine, 50% ist ja immer auch nur so ein Mittelwert, nicht? Und wenn ich hier Vorträge halte bei uns für die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft, habe ich da in der Regel so ein älteres Publikum, für die ist das irgendwie gar kein Thema, ne? Die verzehren so gut wie keine Fertigprodukte. Also von bis haben wir dann natürlich, ne? Also letztlich empfehle ich auch nicht nur unverarbeitete Produkte, die sollten natürlich ein Bestandteil sein. Ich finde die Regel 5 a day der DGE, was jetzt den Obst- und Gemüseverzehr angeht, also 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag, schon eine ganz schlaue, weil je mehr man von den gering verarbeiteten Produkten verzehrt, also das selber hergestellte letztendlich auch in der Regel, da ist man dann natürlich ganz auf der sicheren Seite, dann desto weniger verzehrt man von dem Rest. Ne? Und je mehr man noch etwas kauen muss und eine geringe Energiedichte hat, desto weniger hat man das Risiko, dann ja zu viel Kalorien aufzunehmen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort Ihrerseits. Ich bedanke mich. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Wir haben sehr, sehr viel gelernt hier und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet was dazulernen. Um immer up to date zu bleiben, abonniert mich auf YouTube und Instagram oder folgt mir bei Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr mich zusätzlich supporten wollt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit der Podcast weiter wachsen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.